Es ist wirklich genial, dürfen, so ein Vorbild zu haben. Und ich habe gedacht, oder Leslie hat gesagt, genial, so ein Vorbild wie der David. Heute geht es nicht so um ein tolles Vorbild. Und gleich, wie es schon der Leslie gesagt hat, ich glaube, auch diese Begebenheit heute hat uns etwas zu sagen. Ich möchte eigentlich mit dem Ende dieser Begebenheit anfangen. Stellt euch so ein bisschen die Ratsstube vor vom David. Der Nathan, sein guter Freund, sein geistlicher Berater, kommt vorbei. Und sie haben miteinander Dienstbesprechung. Das ist wieder mal das Thema Beschwerden aus der Bevölkerung. Und der Nathan bringt das Anliegen vor. Wir lesen das im 2. Samuel 12. Eigentlich das Ende von dem, was wir heute Morgen anschauen wollen. Da sagt der Nathan zum David: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinen Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zum reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht übers Herz, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um den Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, nahm er das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. David und Nathan sind zusammen, schauen eine Situation an. Und der David ist schnell mit der Lösung zur Hand und sagt: So ein Mann muss nicht nur, wie das Gesetz fordert, das Vierfache erstatten, sondern David sagt, dieser Mann hat den Tod verdient. Und der David nimmt Wunder und sagt: Wo ist der Mann? Den muss man zur Rechenschaft ziehen. Und der Nathan sagt: Du bist der Mann. Ich weiß nicht, wie es dem David in diesem Augenblick ergangen ist. Wahrscheinlich ist wie bei ihm ein Film abgelaufen. Er hat plötzlich gemerkt, jetzt ist es rausgekommen. Jetzt hat man es doch herausgefunden. Er fühlt sich ertappt. Und wenn es damals schon Blick gegeben hätte, hätte er wahrscheinlich die Blickschlagzeilen schon vor sich gesehen. Vielleicht Sex and Crime in Jerusalem. König schwängert Frau seines Soldaten. Oder vielleicht König unter Verdacht, gab er den Befehl zur Todesfalle. Oder vielleicht auch einfach nur die Frage: Was nun, Herr König? Es ist unglaublich, wie die Bibel gerade über Vorbilder redet. Und man hat das Gefühl: Hallo, sind wir hier im falschen Film? Ist der David uns hier wirklich ein Vorbild? Und ich bin immer wieder beschämt und erstaunt, wie die Bibel in aller Ehrlichkeit genau über die Menschen redet, wo wir auch das Gefühl haben: Wow, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Bibel redet darüber, über den Ehebruch von David. Sie redet über die Trunkenheit von Noah. Sie redet über den Betrug von Abraham. Sie redet, wie auch Moses ungehorsam war gegenüber Gott, indem er den Stein geschlagen hat, statt mit ihm geredet. Sie redet über einen Petrus, den Glaubensheld, den Jesus dreimal verleugnet. Und wir fragen uns, wenn das doch so grosse Vorbilder sind, wieso passiert denen so Sachen? Das darf es doch nicht geben. Und da merke ich, das ist oft unser Problem. Wir haben das Gefühl, so gläubige Männer, so gläubige Frauen, denen dürfen keine Fehler mehr passieren. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, das ist so eine Stimmung, die in unseren Gemeinden manchmal ein Thema ist. Mir darf nichts passieren. Meine Ehe muss gut sein. Meine Situation am Arbeitsplatz, ich darf mir keine Fehler erlauben. Und wir haben so einen Riesenkrampf, unsere Fassade, unser Christsein aufrechtzuerhalten, statt einmal zu sagen, auch mir passieren Fehler. Auch ich gehe manchmal auf die Nase. und auch dürfen zu dem stehen und nicht bei dem bleiben stehen, sondern uns nachher auch Hilfe suchen für den Umgang auch mit der Schuld. Wenn ich gerade das Kapitel 11 lese, wo wir detailliert davon lesen, wie es dem David ist gegangen, wie er eigentlich in die Schulden fallen ist, nicht in die Schulden, in die Sünden fallen ist reingeraten, vielleicht ist Schuldenfall auch ein Problem, dann entdecken wir wie Hinweise, die Gott immer wieder setzt. Er sagt, hey, pass auf, pass auf. Er hat dem David immer wieder Möglichkeiten gegeben zum Ausstieg. Und ich glaube, das sind vielleicht Sachen, die wir uns heute Morgen können einfach mal mitnehmen und fragen, wo stehe ich vielleicht an einem von diesen Punkten, wo der David hier steht? Wo wäre es vielleicht für mich dran, jetzt auszusteigen? Und ich glaube, es ist kein Text, der einfach heute Morgen geht um Sex, um Ehebruch. Es geht um viel mehr. Manchmal ist es so eine Paradesünde, wo wir überall grosse Tafeln schreiben. Aber ich denke, es gibt viel mehr, wo wir gefährdet sind, auf die Nase zu fallen. Sicher auch im Bereich der Sexualität. Aber vielleicht ist bei dir ganz etwas anderes dran heute Morgen. Wir wollen miteinander die verheimlichte Schuld von David anschauen. Wie ist es überhaupt so weit gekommen? Und wollen dazu 1. Samuel 11 einfach miteinander durchgehen und etwas von dem entdecken, was hier abgeht. 2. Samuel 11, der Vers 1, ist eigentlich so das Erste, wie es hat angefangen hat. Hier lesen wir, und als das Jahr um war zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Hier fängt es an. Wenn wir den Text so anschauen, müssen wir sagen, ja, okay, ist alles in Ordnung, es wird wieder mal gekämpft, ist nichts Neues von David. Aber was hier zu erstaunlichen ist und eigentlich für einen König atypisch ist, dass er daheim bleibt. Der König war immer der, der vorausgegangen ist. Der König war der, der seine Leute angeführt hat. Er, der mit seinen Leuten in die Schlacht gezogen ist. Aber er tut es nicht. Der David bleibt in Jerusalem. Er kommt eigentlich seiner Aufgabe, dem, der ihm bestimmt wäre, nicht nach. Und schon fängt der Fall an. Der David ist irgendwo ziellos, irgendwo müde, vielleicht aber auch stolz und sagt, weisst du was, jetzt habe ich schon so viel gekämpft, jetzt soll doch mal die anderen. Und ich merke, genau diese Situationen, das stehen mir, und wir als, wo nicht in so einer Situation sind, stehen wir in der Gefahr, wenn wir Ziel in unserem Leben verlieren, wenn irgendwo Müdigkeit sich plötzlich breit macht. Oder wenn wir vielleicht sagen, ah, jetzt habe ich auch mal etwas verdient, dass es die Sünde relativ leicht hat, uns wie einzunehmen. Und ich glaube, genau in so Momenten, wenn wir manchmal wie ziellos sind, wie mutlos, aber vielleicht auch das Gegenteil, wie überheblich, und sagen, ja, das können ja andere tun, dass plötzlich irgendein Gedanke einfließen kann, der uns in die Sünde hineinziehen will. Und genau so ist es dem David gegangen. Wir lesen einen Vers weiter. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses herging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Man kann sagen, ja, ist ja David sein Recht, mal einen Spaziergang zu machen auf der Dachterrasse. Er ist hin und her gegangen und plötzlich hat etwas sein Auge nicht mehr losgelassen. Es ist nicht nur, dass er gesehen hat, oh, der bettelt jemanden, sondern der ist näher gegangen und gesagt, noch nicht. Jetzt muss ich mal ein bisschen genähen. Hat sie überhaupt noch etwas an? Nein, viel Blut. Und das ist das, was hier der Text sagt. Er ist nicht einfach weitergegangen und gesagt, okay, geht mir nichts an, meine Frau ist in einem anderen Ort, sondern er hat sein Auge drauf behalten und gesagt, wow, cool, das vor meinem Königspalast. Und ich merke, das geht uns nicht anders. Gott, Bilder sind unglaublich prägsam. Die gehen rein und die Bilder sind da. Das ist mit den Worten ein bisschen weniger intensiv. Aber da, wo Bilder, die bringen wir zum Teil nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe einen Mann während längerer Zeit begleitet, der 20 Jahre lang in der Pornografie drinnen war. Und er sagt, ich bringe die Bilder nicht mehr zum Kopf aus. Seine Frau hat massiv darunter gelitten, unter diesen Bildern, die er einfach nicht mehr zum Kopf ausgebracht hat. Und er hat gesagt, so wie dort müsste es eigentlich bei mir in Rehe auch sein. Das hat ihn so massiv geprägt. Und er hat nicht einfach ein Gebet genügt, um zu sagen, okay, jetzt bist du frei, sondern es war ein langer Weg, wieder die Bilder loszuwerden. Und manchmal sind wir uns gar nicht bewusst, in unserer heute medialen Zeit, wie viel das Bilder bei uns Einfluss haben. Wie viel das Bilder uns prägen können, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wo wir manchmal eben auch noch ein bisschen länger her schauen und sagen, oh, ist ja noch ganz nett. Das merkt ihr schon bei den Kindern. Und wir sind als Erwachsene manchmal nicht viel schlauer. Aber die ganze Industrie zielt ja so auf die Kinder ab. Das erleben die Mütter, wenn sie einkaufen, am Ausgang stehen immer die attraktivsten Sachen für die Kinder. Wenn wir nur davon reden würden, dann würde nicht viel passieren. Aber da steht das Schoki-Ei auf der idealen Höhe. Das Kind sieht es gerade und sagt, Mami, Schoki-Ei! Die Mutter hat das Problem, je nachdem, wie sie damit hat gelernt umzugehen. Aber das Kind bringt das Schoki-Ei nicht mehr zum Kopf aus. Oder auch, wenn ihr mit Kindern in Spielzeugladen geht, wenn ihr nicht ein bewusstes Ziel habt, wie ihr hier wieder rauskommt. Kommt doch ein bisschen auf eure Erziehungsmassnahmen an, dann seid ihr wahrscheinlich heillos überfordert. Kommt auch noch ein bisschen aufs Kind drauf an. Aber das sind so Bilder. Oder schickt mal einen Mann in einen Elektronikladen rein, der hat dort sein Problem. Ich habe es wieder gesehen, das iPad. Und nachher gehst du heim und zählst das Geld zusammen. Oder der andere sagt, ja gut, ich habe Kreditkarte, ich zahle es einfach mal, es muss jetzt einfach sein. Oder der Frau geht es vielleicht so im Schuh oder in einem Taschenladen, dass sie sagt, oh je. Yeah. Es sind nicht alle Frauen gleich. Aber vielleicht hast du deine Bilder, wo du weißt, wenn das mir begegnet, dann muss ich einfach wegschauen. Jesus sagt sogar mal ganz drastisch in Matthäus 18, Vers 9, und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es auf und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst das höllische Feuer geworfen. Das ist nicht wörtlich zu nehmen. Wir haben das gerade am Freitagabend im Kurs angeschaut. Aber es zeigt etwas von dieser Dringlichkeit. Das heisst nicht, wenn du jetzt in einen Kleiderladen oder in einen Mediamarkt gehst, das musst du irgendwo das Auge abgeben. Aber darüber überlegen, was passiert, das ist ja auch nicht falsch, wenn du ein iPad kaufst oder was auch immer. Aber fragen, was macht es mit mir? Was löst es vielleicht aus, was nicht dran ist? Ich merke auch gerade im Blick mit unseren Finanzen, und ich muss sagen, ja okay, eigentlich hätte ich das jemandem Angst gegeben, aber jetzt ist mir das doch lieber, zu prüfen, wer bestimmt mich? Und dort wirklich sich auch Gedanken zu machen, sind es Bilder, die mich manchmal zu etwas verleiten, wo ich merke, es ist gar nicht dran. Im Psalm 119, ein Psalm, den wahrscheinlich der David noch nicht kennt hat, der Schreiber ist dort unbekannt, lesen wir im Vers 37, wende meine Augen ab, dass ich nicht sehe noch nach unnützer Lehre und erquicke mich auf deinem Weg. Er sagt, hey, hilf mir, meine Augen abzuwenden von dem, was ich falsch prägen könnte. Und schenke, dass ich auf dich schaue. Der Hiob ist spannend, wie er es ausdrückt. Hiob 31, Vers 1. Er schreibt, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blicke auf eine Jungfrau. Er hat gesagt, ja, für mich eine Abmachung gemacht, junge Frauen gehen mir nichts an. Ich habe meine Frau, die anderen brauchen mich nicht mehr zu kümmern. Ich habe mit Gottes abgemacht, dass meine Augen nicht mehr lüstern auf eine Frau, auf eine andere Frau schauen. Und wie es der Psalm eben gesagt hat, ich möchte mich viel mehr nach dir orientieren. Ich möchte viel mehr mich nach dir ausrichten. Und ich glaube, das ist sicher wichtig, uns zu überlegen, wenn unsere Augen abschweifen irgendwo her, zu sagen, was soll mich prägen, auf was möchte ich schauen. Im Hebräer 12, Vers 2 steht, und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf ihn wollen wir schauen. Es ist nicht immer so einfach. Es ist wahrscheinlich auch nicht das Ziel, dass du jetzt ein Jesus-Bild in deinem Portemonnaie trägst. Aber immer wieder zu überlegen, um was geht es. Oder ich habe schon mal mit dem Aldi gebracht. Vielleicht wissen das noch einige. Der Urs bringt es immer wieder. Der Aldi ist einer der besten Läden. Wisst ihr, wieso? Also man kann sich streiten darüber, aber vom Preisschild her. Das ist immer oben dran. Und dann weiss ich immer, jetzt schaue ich noch ein bisschen weiter rauf und frage, Herr, ist es wirklich nötig? Auf ihn schauen und mich vielleicht nicht von dem verleiden. Ich glaube, dass, wenn das deine Versuchung ist, dann gehe mehr in Aldi einkaufen. Also ich werde nicht Werbung machen für Aldi. Oder wir müssen Migros sagen, sie müssen die Sachen anders anschreiben. Das kannst du auch im Migros machen und sagen, okay, Blick noch ein bisschen höher und frage, ist es nötig? Oder hat Gott nicht vielleicht etwas anderes parat mit meinem Geld? Die Augen sind eins, es geht aber weiter. Acht auf deine Gedanken. Es ist nicht nur bei dem geblieben, wo der David hat gesehen hat. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Es hat ihn nicht mehr losgelassen. Er hat gesagt, hey, ich will wissen, was ist mit dieser Frau? Und er hat eigentlich wissen, du, ist die noch zu haben oder ist sie nicht zu haben? Ich kann sagen, okay, es ist ja nur um eine Information gegangen. Was ist denn da schon dabei? Und gleich merken wir, bei David ist es um mehr gegangen. Er hat schon Hintergedanken gehabt. Und in seinem Herzen haben angefangen, Sachen zu spielen, die nicht in Ordnung waren. Im 1. Mose lesen wir vom Josef. Er hat in diesem Moment den Stopp gerissen. So, er war in einer Situation, wo eine Frau vom Potiphar gesagt hat, wollen wir zusammen etwas haben? Es geht so lauschig am Abend, mein Mann ist weg. Komm. Und Josef sagt, nein, hier ist es fertig bei mir. Es hat ihn nicht das Leben gekostet, aber ein paar Jahre im Knast. Beim David ist es ganz eine andere Situation. Für mich ein Vers, wo mein Leben immer wieder prägt, ist ein Vers aus den Sprüchen 4,23, wo steht, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Das, was jetzt kommt, das ist, um das geht es. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. In anderen Übersetzungen steht, achte auf dein Herz, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Das, was hier abläuft, in meinen Gedanken, in meinem Hirn, was niemand sonst sieht, das beeinflusst mein Handeln. Und ich glaube, der hat sich immer wieder zu prüfen und zu sagen, was läuft ab? Was geht jetzt? Geht es noch in die richtige Richtung? Und hier hat der David den Ausstieg verpasst. Er hat seinen Gedanken freien Lauf gegeben. Eigentlich hat doch hier so ein Gewissen reagieren. Und von den Gedanken kommt sein Verhalten. Acht auf dein Verhalten. Die Info, die zurückkommt von den Boten, ist klar. Das ist Batseba. Hier steht schon, das ist doch Batseba. So wie mit dem Hinweis, hey König, müsstest du eigentlich wissen. Ist die Frau von einem von deinen besten Krieger. Die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Eigentlich ist es eine Frage, die hier formuliert ist. Hey, die Frau ist besetzt. Warum sollst du dich für sie interessieren? Außerdem kennst du ja ihren Mann gut. Was ist das für eine Frage? Und die Frage hat ihn aber nicht davon gehalten, in ein Verhalten hineinzukommen und zu sagen, und David sandte Boten hin und ließ sie holen, und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Er hat gewusst, Gott ist dagegen. Er hat Gebot von Gott gekannt, nicht Ehe zu brechen. Er hat sogar gewusst, dass es die Frau von einem seiner besten Krieger ist. Der Uriah wird später erwähnt als einer der treuesten Untergebenen von David. Und ich merke, das ist eine Respektlosigkeit, die David hier darlegt. Er übergeht alles. Kein Respekt gegenüber Gott, kein Respekt gegenüber seinen Mitmenschen. Und dort vielleicht auch mal bei uns zu überlegen, wo prägt mein Leben, mein Verhalten, vielleicht auch Respektlosigkeit gegenüber Gott. Ich weiss zwar, was in der Bibel steht, oder vielleicht auch nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben vieles von dem preisgegeben, was in der Bibel steht. Wir haben einfach so Phrasen im Kopf. Man darf das nicht. Aber wir sind oft nicht mehr über das informiert, was die Bibel wirklich sagt. Und dann fragen wir uns, wie wollen wir denn überhaupt unser Verhalten prüfen? Wie wollen wir unsere Gedanken ordnen? Wie soll Gott zu uns reden können, wenn nichts mehr da ist? Das ist nicht das letzte Grund, wieso der Teufel uns versucht, von Gottes Wort zu trennen. Uns immer wieder auch sagen, ja komm, Bibel lesen, vergiss es. Kannst du am Sonntag in die Gemeinde? Dort sagen sie auch ein paar schlaue Sachen. Und wo wir selber nicht mehr Verantwortung wahrnehmen, nach Gottes Wort in unserem Alltag zu leben. Und das ist hier im David passiert. Sein Verhalten hat sich nicht mehr nach dem gerichtet, was Gott gesagt hat. Und das Erstaunliche in dem Ganzen ist eigentlich für mich, acht auf deine Freunde. Was hast du für Leute um dich her? Und ich muss sagen, da hat keiner den gleichen Tag von diesen Leuten, von diesen Boten. Wahrscheinlich haben sie auch Angst vor dem David. Aber ich hoffe nicht, dass das ein Bild ist von unserer Gemeinde, von unserem Miteinander. Im Neuen Testament werden wir immer wieder darauf aufgefordert, zum Beispiel Galater 6, Vers 1. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Etwas Gewaltiges, Freunde zu haben, Menschen, die mit noch unterwegs bist, die dir helfen, nicht zu fallen. Hast du so Freunde? Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, der Mann ohne Freunde ist ein bevorstehender Unfall. Vielleicht nicht bei jedem gleich. Aber ich merke, wir Männer tun es unglaublich schwer, Beziehungen zu haben, auch Rechenschaftsbeziehungen, wo wir auch mal dürfen Klartext reden und sagen, oh, da leide ich unter dem. Ich gebe Geld aus, das ich noch gar nicht habe. Oder ich habe Probleme mit dem Computer oder mit dem Fernsehen. Ich habe Probleme, dass mich etwas wie in Besitz nimmt und wichtiger wird als letztendlich Gott. Wir werden auch später noch eine Situation sehen von seinem Heerführer, wo ich muss sagen, wieso greift da niemand ein? Die lassen alle einfach das durchlaufen. Und wohl dem, der Freunde hat, die auf das aufmerksam machen. Das heisst nicht, dass du jetzt durch die Gemeinde gehen musst, wie mit dem Adlersaug, und sagen, okay, ich bin dir jetzt dein Freund. Wer hat irgendwo einen Fehltritt? Ah, du, ja, wir reden dann noch schnell zusammen. Ich glaube, es geht darum, um Beziehungen, die da sind, wo man einander gerade in die Augen schauen kann und sagen, hey, wie der Nathan, du bist der Mann. Du bist die Frau. Wo beim anderen nicht irgendwo wieder eine Verheimlichungsstrategie losgeht, sagt, was? Ich? Nein, keine Ahnung. Sondern der andere sagt, du hast recht. Kannst mir helfen. Wo auch dem, der so einen Freund hat. Es ist erstaunlich, was nachher abgeht beim David. Acht auf deine Listigkeit, auf deine Lügen. Das Problem war da und vor allem das größere Problem, Bathseba ist noch schwanger geworden. Oh, jetzt könnte man es noch merken. Und nachher fängt ein Kreislauf an zu spielen, der wirklich abartig ist. Der David versucht mit allen Mitteln seiner Sünde zu überdecken. Er fängt damit an und sagt, David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uriah, das ist der Mann von Bathseba, und Joab sandte Uriah zu David. Und jetzt kam die Möglichkeit zum Ausstieg. Und als Uriah zu ihm kam, sagte er ihm, dass er sich mit seiner Frau vergangen habe. Nein, steht hier nicht so. Die Kurve hat er definitiv nicht geschafft, sondern es steht, und David fragte, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Hat ihn zwar gar nicht interessiert, aber wegen irgendetwas hat er ja hergerufen. Und weiter geht's. Und David sprach zu Uriah, geh hinab in dein Haus und wasche deine Füße. Und als Uria aus des Königs Haus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Wahrscheinlich ein Dinner für zwei. Aber Uria legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Als man aber David ansagte, Uria ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm: Bist du nicht von weit her gekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uria aber sprach zu David: Die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten, und Joab, mein Herr, meines Herrn Kriegsleuten, liegen auf freiem Felde. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meinem Weibe zu liegen? So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht. Oh, oh, der Schuss ist hinten raus. Aber David geht nicht auf, wart weiter, sagt: David sprach zu Uria: Bleib heute hier, morgen will ich dich gehen lassen. So blieb Uria in Jerusalem an diesem Tag und auch am nächsten. Und David lud ihn ein, sodass er bei ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Aber am Abend ging er hinaus, um sich schlafen zu legen auf sein Lager bei den Männern seines Herrn, und ging nicht hinab in sein Haus. Eigentlich hat sich der Uria so verhalten, wie sich eigentlich der David hat so verhalten. Der hat so bei seinen Leuten im Krieg gewesen und hat sich mit seinen Leuten so solidarisch gezeigt. Und hier hinter geht er einen auf so arglistige Art. Ich weiss nicht, was uns vielleicht manchmal gleich geht. Klar, wir sind vielleicht nicht so durchtrieben. Oder wir würden uns das sicher nie zugestehen. Aber wo kaschieren wir vielleicht selber unsere Sünde? Oder versuchen, Sachen wie zurechtzubiegen und zu sagen: Ja, aber weisst, und der andere und der hat auch schon, und so schlimm ist es ja nicht, und in der Bibel steht auch noch etwas, es könnte auch noch, und so weiter. Versuchen uns irgendwie rauszumanövrieren, durch Lügen irgendetwas besser zu machen, als das es ist. Ich merke, unsere Gesellschaft ist unglaublich von Verheimlichungen geprägt. Wenn man immer wieder sieht, was es für Skandale, für Skandal gibt, wenn etwas auflügt. Und ich bin der festen Überzeugung, das geht an unseren Gemeinden nicht vorbei. Wir versuchen, vieles zu verstecken, vieles gar nicht an die Oberfläche zu kommen. Es sind nicht die grossen Sachen, es sind die kleinen Sachen. Die Frage ist das richtig? Wäre nicht der, wieder an auszusteigen und zu sagen: Hey, ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der mir hilft, in dieser Situation weiterzukommen. Wirklich aus der Nähe zu Gott dürfen weiterzugehen. Weil die Bibel hat kein Problem mit Sünden, darüber zu reden. Und auch den Menschen zu zeigen, es gibt eine andere Variante, mit Schuld umzugehen. Aber ich merke, wir haben ja bei uns unglaubliche Probleme, über gewisse Sachen können zu reden. Nicht hier vor, aber vielleicht mit dem Freund. Vielleicht mit der Freundin mal anzusprechen. Vielleicht wenn Gedanken, schon nur Gedanken da sind vom Ehebruch und sagen: Du, ich tue mich so schwer, wenn ich die und die Frau sehe, da läuft bei mir der Film ab. Oder das Thema Selbstbefriedigung. Wir haben gestern beim Lieben Scheitern Leben über das Thema intensiv nachgedacht. Mal darüber zu reden. Zu schauen, wie gehen wir mit solchen Situationen um. Nicht Selbstbefriedigung zu verteufeln, aber einen guten Umgang zu finden mit einem Freund, mit einem guten Kollegen oder Kollegin und zu sagen: Lass uns mal über das reden. Und ich glaube, dort fängt der Ausstieg an. Oder mit jemandem reden, Umgang mit Geld. Ja, über das Geld redet man nicht. Schwieriges Thema. Aber vielleicht hast du Probleme im Umgang, hast Schulden. Und es gäbe hier so tolle Leute, die im Bereich Schuldenberatung oder Schuldensanierung daraus kämen. Wieso nicht mal sagen: Komm, ich nehme mir so jemanden in die Hand, brauchen wir jetzt. Das ist doch keine Schande. Es ist etwas passiert, was vielleicht nicht gut war. Aber jetzt brauche ich Hilfe. Aber wir haben so Angst voreinander. Pah, was du? Dir passiert so Zeug? Sagen: Ja, mir passiert so Zeug. Und dürfen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist gemeint. Das ist das, was wir einander geben dürfen. Offenheit und auch selber darf offen und transparent sein, das, was uns plagt und hilft, zu erfahren. Ich bin vor einer Woche einem Mann begegnet, dem Walter. Er kommt aus einem ganz schwierigen Hintergrund. Er hat die ganze Drogenkarriere hinter sich. Er weiss, was es bedeutet, zu kiffen, zu koksen, all das, das kenne ich nicht mal, aber es muss schrecklich sein. Er hat geheiratet, zwei Kinder. Er hat zu wenig Geld verdient, hat gebraucht, hat auf einen Puff eröffnet in Zürich. Ist aber immer mehr kaputt gegangen im Ganzen. Weil er hat gemerkt, ah, das ist... Ah. Kommt in den Alpha Life Kurs und erlebt Jesus. Judi, hui. Aber er ist nicht so weitergegangen. Er ist wieder abgestürzt, ist wieder in die Drogen reingekommen. Aber er hatte Menschen, er hatte Freunde, die ihm nachgegangen sind. Am Freitag, bevor ich ihn getroffen habe, hat er gesagt, weisst du was, ich habe nicht gewusst, wie ich soll. Er ist vor ein paar Monaten hat er sein Zeugnis weitergegeben. Er hat gesagt, ich weiss nicht, wie ich das soll machen soll, am Samstag, wo wir ihn getroffen haben. Am Freitag am Abend auf Zürich müssen eine Lieferung holen. Und er hat gesagt, weisst du was, jetzt hätte ich es doch wieder mal verdient. Aber am Samstag muss ich ein Zeugnis geben von meinem Leben. Wie komme ich aus dieser Sache raus? Er hat ein WhatsApp geschrieben, seine Gebetsgruppe. Und der eine schreibt zurück und sagt, hab gerade Zeit, komm mich holen. Ist mit ihm auf Zürich. Hat einen guten Abend gehabt zusammen. Das war kein Problem. Da hat der Ausstieg gewagt und gesagt, hey, ich brauche jetzt jemanden. Sonst packe ich das nicht. Es wird Situationen geben, wo er wieder auf die Nase fallen. Aber er hat gute Freunde, die wieder sagen, hey, wir gehen wieder miteinander vorwärts. Und immer mehr dürfen zu erfahren, wie er die Ausstiege schafft und nicht mehr fallen muss. Hat mich beeindruckt, das, was der David nicht gepackt hat, hat er gepackt. Weil er gute Leute um sich hatte, die ihn umgeben. Acht auf deine Kaltblütigkeit. Vielleicht nicht gerade unser Thema, dass wir einen Mord arrangieren, aber so weit ist der David gegangen. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber in dem Brief, stell Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen wäre und sterbe. Das ist wirklich das Leidste, was passieren kann. Der Uriah muss sogar seinen Todesbefehl selber Joab, dem Heerführer, bringen. Und der Joab gibt eigentlich den Befehl, der Uriah kaltblütig umzubringen. Er will sich selber die Hände nicht schmutzig machen. Das soll ein anderer tun. Erstaunlich ist, wo der David nachher die Botschaft überkommt, wie er darüber redet. Er sagt, sag ihm Joab, lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Fahr fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. Bleib cool, ist nicht so schlimm. Und ich frage mich, hallo, ist das der David, den wir kennen? Der Mann nach dem Herz Gottes. Aber wo versuchen wir vielleicht auch manchmal mit allen Mitteln etwas unter dem Chef zu halten? Und wir haben so einen Krampf damit. Der David ist fast gestorben nebendran. Wir lesen es im Psalm 32, Vers 3. Es ist nicht einfach so an ihm vorbeigegangen. Dort steht, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachtete meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Da, wo Schuld und Sünde in unserem Leben ist, da, wo wir es versuchen zu verheimlichen und versuchen, gut zu dastehen, das hat nichts mit einem Leben zu tun, das Jesus für uns geplant hat. Er ist für mich ins Kreuz gegangen, damit wir dürfen das Zeug bringen, damit wir dürfen zu dem Zeug stehen, wo uns plagt. Es dürfen abladen. Und auch wenn wir wissen, ich gehe vielleicht wieder, dürfen sagen, okay, aber dann brauche ich Menschen, die mir helfen. Und für das gibt es uns als Gemeinde. Dass wir miteinander weg sind und eine Kultur haben, wo wir nicht voreinander müssen, irgendwo fromme Fassaden aufrichten, sondern wo wir können sagen, hier darf ich sein, wie ich bin. Hier gibt es Menschen, die mich nicht verurteilen, sondern die mich, wie es Galater 6,1 sagt, in Sanftmut und mit Liebe wieder auf einen guten Weg bringen. Aber ich merke, wir sind von einer anderen Kultur geprägt. Aber ich wünsche mir, egal wo du heute stehst, vielleicht bist du im Moment müde oder hast das Gefühl, ich habe das Leben so voll im Griff, dann musst du sagen, jetzt ist der Moment, wo ich vielleicht aufpassen muss und mir jemanden Zeit nehmen, dass ich nicht irgendwo den Ausstieg nicht packe. Oder vielleicht weisst du um ein Bild, sei es an deinem PC, sei es vielleicht auch die Werbung vor deinem Bürofenster, wo die immer freundliche Frau oder was auch immer anschaut. Vielleicht auch Schockierungen, wo du sagen musst, Leute, das wird mir zum Verhängnis. Einfach sagen, ich muss etwas tun. Vielleicht sind es aber auch deine Gedanken, wo du merkst, huch, da läuft schon etwas. Schon lange habe ich irgendwo einen Gedanken, wo du merkst, es ist nicht das, was Gott für dein Leben geplant hat. Vielleicht ist es aber schon ein Verhalten, wo du merkst, es ist schon fast wie Alltag geworden. Das ist aber nicht in Ordnung. Vielleicht merkst du auch die Freunde, die dich umgeben, sind nicht wirklich so die tollen Leute. Vielleicht müsstest du sie mal wechseln. Die führen dich vielleicht noch mehr in die Sünde hinein, als sie dir davon helfen, wegzukommen. Vielleicht bist du schon listig geworden. Wir lügen ja als Christen nicht. Aber wir sagen nicht immer ganz die Wahrheit. Ich habe gemerkt, das ist so etwas, mit dem können wir leben. Wir lügen nicht, aber man muss ja nicht immer alles sagen. Das ist genau so Lüge. Vielleicht entdeckst du es in deinem Leben und musst sagen, ich müsste hier aussteigen. Vielleicht merkst du aber, du bist schon richtig kaltblütig geworden. Vielleicht auch nur mit Gedanken. Hättest du vielleicht schon ein paar gerne mal auf den Mond geschickt. Müsstest du dir mal überlegen, wäre da ein Ausstieg wichtig, für dass sich das verändern kann. Wo bist du vielleicht nach dem Abgrund im Moment? Und wo müsstest du sagen, hier muss ich wieder Distanz wahren? Ich habe eine Geschichte gelesen, die das ganz gut veranschaulicht. Der Gutsherr hat einen neuen Kutscher gesucht und hat 3 Bewerber gehabt. Und er hat mit diesen 3 ein Bewerbungsgespräch gehabt. Und seine Frage war, wie nach kannst du am Abgrund vorbeifahren? Der erste kam und gesagt, 20 cm. Der zweite kam, das bringe ich besser her, 10 cm. Der dritte hat gesagt, möglichst weit weg. Den hat er eingestellt. Und er hat gesagt, es geht nicht darum, möglichst nach, sondern möglichst weit weg. Und das ist auch das für unser Leben. Ich muss mich nicht möglichst nach, ja, vielleicht, weisst du, nur ein Blick jetzt ist ja nicht so schlimm. Gott hat unsere Augen geschenkt. Oder ja, jetzt diesen Gedanken mal ein bisschen. Nein. Schau, dass du möglichst viel Distanz hast. Das, was dir zur Versuchung wird. Und das ist nicht bei jedem das Gleiche. Und helfen wir vielleicht einander, dass wir möglichst weit von dem weg können sein, uns dort auch gegenseitig Schutz sein. Beim David hat all das nichts genützt. Er hat so viele Möglichkeiten gehabt zum Ausstieg. Darum, die Begebenheit, die uns zeigen, machen es besser als der David. Er ist ein Beispiel, das uns nicht sagen will, mach es gleich, sondern beachtet die Hinweise von Gott und finde Nathan. Finde Nathan in deinem Leben. Ich hoffe, er muss nicht erst am Schluss kommen und sagen, du, sondern einer, der schon in der Mitte helfen kann, sagen, hey, ich möchte dir helfen, dass du den Ausstieg wagst, denn möglichst bevor das nicht schon Haufen Schaden entstanden ist. Es sind ja heute wieder ein paar parat, hier vor für dich zu beten. Vielleicht sagst du, aber ich brauche nicht jemanden von davor. Ich brauche jemanden, den ich weiss, dem kann ich vertrauen. Vielleicht Leute ist im heutigen Nachmittag an oder am gescheitsten geht nach dem Gottesdienst. Oder machst du etwas ab und sagst, weisst was, wir zwei müssen mal zusammenhocken. Ich brauche einen Nathan. Wenn er heute Morgen da war, dann weiss er, um was es geht. Und sonst erklär es ihm schnell. Sagst, ich brauche jemanden, den ich hier aussteigen kann. Und es wird unser Leben verändern. Es wird auch uns als Gemeinde immer mehr in Freiheit hineinführen, wenn wir da vom David lernen auf die Hinweise von Gottes Lehre achten. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, es ist einfach genial, was du uns in Jesus gegeben hast. Du hast deinen Sohn gegeben, er ist für uns gestorben, für all die Schuld, auch gerade für all das, was wir manchmal verheimlichen wollen, was wir unter den Teppich wischen, wo niemand darf wissen, was denken denn die anderen. Aber du hast es gedreht und geschenkt, dass wir es nicht irgendwo selbst vor dir geheim halten, sondern dass wir uns Menschen zur Seite holen, die uns helfen, irgendwo den Ausstieg zu wagen. Uns nicht immer tiefer zu verstricken, Schuld und Sünde, sondern zu leben, wie du frei machst. Danke für jedes Einzelne, der so Menschen darf an der Seite haben darf, der mit Menschen unterwegs sein darf. Und schenkt, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, wo Menschen wissen, hier muss ich nichts verheimlichen. Hier darf ich offen und ehrlich sein. Weil ich hier darf Hilfe erfahren. Weil ich hier Menschen habe, die wie beim Walter, wie eine Gebetsgruppe, einfach bereit sind, herzustehen. Mitzugehen und zu tragen. Danke, dass du uns einfach da drin begegnest und einfach jetzt so Menschen vielleicht bereit machst, konkret einfach auch Mut schenkst, dass sie dürfen auf Menschen zugehen, auf Freunde zugehen, die ihnen helfen können. Danke, dass du den Mut und die Kraft schenkst. Amen.